Ja, ich freue mich, mal wieder hier zu sein. Ich habe schon mal in der Christus für alle gepredigt, aber das ist so lange her, dass ich selber nicht mehr weiß, wann das war. Und es war dringend an der Zeit, mal wieder hier vorbeizuschauen. Gibt es hier noch irgendwie, kann ich euch hier helfen? Kommt doch ruhig alle nach vorne, sonst muss ich zu euch kommen. Ihr seid so weit weg. Ist ja schön, viel Platz zu haben. Ja, wer mich nicht kennt, Kerstin hat mich ja schon vorgestellt, Jochen Geiselhardt, ich bin Pastor in Bühl-Baden, nicht mehr Baden-Baden. Da waren wir, haben die komplette Gemeinde umgezogen in eine andere Stadt. Wobei, jetzt lacht ihr Bielefelder sicherlich, genau 3,8 Kilometer entfernt. Also das ist nicht gerade eine Weltreise gewesen. Und doch erleben wir, dass Gott uns einen ganz neuen Platz geschenkt hat und auch eine neue offene Tür. Ewald war sowieso unten bei uns, hat sich bei uns in der Familie auch einquartiert. Mit seinem Tagesrhythmus haben wir nicht viel von ihm mitgekriegt, bis spät nachts gearbeitet und irgendwann am späten Vormittag aufgestanden. Trotzdem ist es immer wieder schön, man begegnet sich dann doch, unterhält sich und findet einfach raus, was passiert hier, was passiert bei uns. Und es war deswegen so geschickt, die Kanzel zu tauschen, wobei wir ja nicht die Kanzel tauschen, sondern die Prediger, die dahinter stehen oder daneben oder davor, weil ich sowieso auch hier war. Nämlich gestern habe ich eine Hochzeit durchgeführt in Fürstenberg. Sagt euch das was? Ungefähr dreiviertel Stunde von euch, südlich von Paderborn. Und da hat sich das einfach angeboten, denn rechtzeitig zum Gottesdienst nach Bühl wäre ich eh nicht mehr gekommen. Also so oder so wäre ich wahrscheinlich hier bei euch aufgeschlagen, ob mit Predigen oder einfach so dabei zu sein. Weil ein Sonntag ohne Gottesdienst fällt mir schwer mittlerweile. Abgesehen davon ist Pfingsten ein besonderer Tag. Und ich habe mir so gedacht, im Vorbereiten, auch ein ganz besonderer Tag eigentlich für Christus für alle. Bielefeld. Und wo es immer Christus für alle gibt. Denn dieser Name hat ja etwas ganz Besonderes für sich. Und ihr habt ihn ja mit Fleiß, sagt man im Schwäbischen, mit Absicht, heißt das auf gut Deutsch, ausgewählt. Christus für alle, keiner ist ausgeschlossen. Und Pfingsten ist eigentlich ein Bekenntnis Gottes zu uns als seinem Volk. Und es ist etwas unglaublich Revolutionäres, etwas nie Dagewesenes. Denn als die Gemeinde dort gewartet hat und der Heilige Geist kam, da heißt es, dass sich diese Feuerzungen auf jeden Einzelnen setzte. Auf jeden kam der Geist Gottes, ohne Ausnahme, kein Unterschied mehr. Ob sie Frauen waren oder Männer, reich oder arm, Juden oder Nichtjuden, es spielt keine Rolle mehr im Reich Gottes. Später tut Paulus das in seinen Briefen theologisch aufarbeiten. Er sagt, in Christus gibt es nun keinen Mann und Frau mehr und so weiter und so fort. Dabei ist das schon längst Geschichte, denn der Heilige Geist hat es gezeigt, er macht keinen Unterschied mehr. Er ist für alle da. Ist das nicht begeisternd? Hallo, lebt ihr? War das anstrengend, der Lobpreis? Okay, geht doch, geht doch. Also ich habe mir sagen lassen, bei Pfingstern, die bewegen sich auch ab und zu, sagen mal Halleluja oder irgendwie halt nur, zeigen, dass sie noch leben. Es ist Pfingsten und wir feiern genau das. Gott macht keinen Unterschied mehr. Er ist für jeden da. Ich finde es unglaublich begeisternd, denn wenn wir in die Bibel schauen, im Alten Testament, da waren es die Priester, die Anliegen der Menschen vor Gott gebracht haben, was immer Gott sozusagen hatte, brachten sie zu den Menschen. Selbst bei Jesus gab es noch eine Auswahl. Er hat 12 Jünger erwählt. Und die anderen waren auch irgendwie dabei, aber sie gehörten nicht zu diesem engen Kreis. Aber spätestens seit Pfingsten macht es keinen Unterschied mehr. Und die 12 Jünger haben noch nicht mal versucht, ihre herausgehobene Position zu verteidigen, sondern sie haben es einfach geschehen lassen. Abgesehen davon, überlegt euch einfach mal, wenn ich mache mir manchmal so Überlegungen, wenn ich die Apostelgeschichte lese, da steht ein Petrus auf, er war nicht vorbereitet, was er sagen soll. Er hat einfach gedacht, ich muss was sagen, was sage ich jetzt? Und los geht's, die Predigt, Pfingstpredigt. Ehrlich gesagt, so toll finde ich die gar nicht. Ist auch klar, wenn man nicht sich vorbereiten kann. Und er hält diese Predigt, aber die Leute reagieren darauf. Da heißt es, es drang ihnen durchs Herz. Und sie fragten, was sollen wir tun, Brüder? Und auch jetzt musste sie schnell eine Antwort zusammenzimmern, denn wer konnte denn ahnen, dass sie alle wissen wollen, was sie jetzt tun sollen? Tut Buße? Glaubt an das Evangelium? An jede von euch lasse sich taufen, damit ihr die Gabe des Heiligen Geistes auch empfangen sollt. Und dann stellen sich noch mal schlappe 3000 Leute an. Habt ihr euch jemals überlegt, wie die durch die Taufbecken durchgekriegt haben? Es gab dort Reinigungsbecken. Habt ihr euch je überlegt, Frage an den Hausmeister, wie das Wasser danach aussah? Ich glaube, als 2989. wollte ich nicht mehr durch dieses Wasser, aber egal, im Glauben wird es mir nicht schaden. 3000 Leute, wir diskutieren als Pastoren ja immer mal wieder so Gemeindeaufbau, wie gesunde Gemeinde, wie machen wir dies? Das können wir uns alles leisten, weil alles überschaubar ist. Aber wenn Sie einfach 3000 Leute bekehren, vergiss es mit Strukturen, vergiss es, die alle in Kleingruppen einzuteilen und dann noch zu gucken, wo die sich treffen. Entweder der Heilige Geist regelt das oder es klappt nicht. Ich wünsche mir auch mal so überfordert zu werden von der Kraft Gottes, dass wir aufhören, darüber nachzudenken, wie wir das alles kanalisieren können. Das ist Pfingsten. Und das ist, wofür wir beten, dass eine neue Zeit anbricht. Ich habe so das Gefühl, dass es eine spannende Botschaft wird, denn ich hatte mich vorbereitet, wie ich das immer tue, gründlich. Ich liebe es, vorbereitet zu sein, Gott weiß das. Und deswegen habe ich mit ihm Deal ausgehandelt, dass er doch das respektiert, wenn ich mich vorbereitet habe, dass ich das auch dann halten darf. Nur heute hat er sich mal nicht an seinen Deal gehandelt und hat heute Morgen mir einen Impuls gegeben und sagt, vergiss das, was du vorbereitet hast, ich möchte, dass du über etwas anderes sprichst. Kurz vorher, wir waren rechtzeitig da, habe ich noch ein paar Notizen aufgeschrieben und trotzdem wusste ich immer noch nicht so genau, worauf Gott eigentlich raus will. Ich hatte den Punkt noch nicht. Und während dem Lobpreis ist es mir bewusst geworden. Kerstin hat den Impuls gehabt, euch einzuladen, hier nach vorne zu kommen und Gottes Wesen zu bekennen. Ihm dafür zu danken, wer er ist für uns. Und ich glaube, genau darum geht es, dass wir neu lernen, Gott zu bekennen. Als der, der für uns ist. Was er in unserem Leben ausmacht. Ich war richtig begeistert, ich habe mich gefreut, aber ich war auch ein bisschen frustriert. Habt ihr genau hingehört? Ihr habt ja alle die Augen zu, ne? Da guckt man ja nicht, oder? Oder habt ihr doch ein bisschen gelinst und mal geguckt, wer kommt denn da so? Ich weiß nicht, ob das die üblichen Verdächtigen waren, die immer bei so Gelegenheiten nach vorne kommen. Also ich bin ja auch Pastor, ich weiß ja, wie der Hase da so manchmal läuft. Aber mir ist eines aufgefallen. Dazu muss ich nicht Pastor dieser Gemeinde sein, um herauszufinden, dass wir hier nur Frauen hatten. Aufgefallen? Darf ich mal ausnahmsweise um Handzeichen mit? Gibt es Männer unter uns neben mir? Hand hoch, alle Männer. So viel Bekenntnis muss sein. Halleluja, jetzt bin ich zumindest beruhigt, dass wir noch Männer unter uns haben, aber ich habe sie nicht hier vorne gesehen und ich habe sie nicht aussprechen sehen, was Gott für sie bedeutet. Nicht, dass das ein Muss ist. Und trotzdem, glaube ich, berührt es genau eine Schwäche, die wir in der Gemeinde haben, die für uns als Männer oft eine Riesenherausforderung ist. Wir bleiben da lieber in unserer Reihe stehen. Wir stellen uns da nicht einfach so hin und sprechen diese Dinge aus. Lieber helfen wir und sammeln die Kollekte ein und machen solche Dinge. Das ist einfacher. Es ist kein Zweifel an unserem Herzen. Und doch gehört es mit dazu, zu unserem Glauben. Wir werden gerettet durch Glauben. Amen. Das wäre so eine Gelegenheit zum Amen sagen. Danke. Wir wollten nur sicherstellen, ob ihr das auch glaubt. Ich meine, nicht durch eigene Werke, sondern Gottes Gnade ist es, die uns dieses Geschenk gibt. Danke. Ich müsste jetzt nicht nach jedem Halbsatz Amen sagen, aber es ist Gottes Gnade, die uns das schenkt, etwas, was in unserem Herzen geschieht. Ein Geheimnis, das auch ganz schwierig zu vermitteln ist. Selbst wenn wir, wie sagt man so schön, Zeugnis geben, dieses Christendeutsch. Zeugnisse kriegt man normal am Ende des Schuljahres, aber gut, wir geben auch Zeugnisse weiter. Und dann erzählen wir oder versuchen zu erzählen, was in unserem Herzen passiert ist, aber das ist so schwierig. Deswegen gibt es ja auch in unserem Glauben sichtbare Zeichen, wie wir unseren Glauben bekennen können. Eines, das sehr, sehr wichtig ist, ist die Taufe. Deswegen geschieht die Taufe auf unseren Glauben hin und sie ist ein sichtbares Bekenntnis dafür, dass wir zu ihm gehören. Ein unwiderlegbares. Wir sollen uns zu ihm bekennen. Tatsächlich hat Gott mir eine Schriftstelle oder eigentlich eine Person aufs Herz gelegt heute Morgen, als ich aufwachte und dann sofort wusste, wenn Gott so zu mir spricht, das macht er nicht oft, wie gesagt, dann war mir klar, vergiss deine Predigt, die du mitgebracht hast, irgendwie geht es darum. Und dann habe ich gesagt, okay Herr, und worum geht's da? Es geht um eine Person und jetzt wird mir noch klarer, ein Vorbild im Glauben, ein Vorbild darin, sich zu Gott zu bekennen. Und ratet mal, welches Geschlecht die Person hat. Sie ist eine Frau. Komisch, ne? Eine fantastische Frau. Eine vorbildliche Frau. Es ist Ruth. Im Alten Testament finden wir die Geschichte von Ruth und ich möchte gar nicht so tief eingehen in der Hoffnung, dass ihr diese Geschichte kennt. Und zumindest die groben Parameter. Ruth verheiratet mit einem jungen Mann aus einer israelitischen Familie, die ausgewandert sind nach Moab, aufgrund einer Hungersnot, einer persönlichen Tragödie. Sie waren dort gewesen, zusammen mit ihrer Familie lebten sie da, beide Söhne heiraten und am Ende, die Tragik nimmt ihren Lauf, nicht nur der Vater stirbt von Naomi, so heißt die Schwiegermutter, sondern auch die beiden Söhne. Keine Ahnung, ob es ein Betriebsunfall war oder was da geschehen ist, auf jeden Fall, sie sterben. Und dann bleibt diese Naomi mit diesen zwei jungen Frauen zurück. Völlige Katastrophe. Du denkst, du gehst in die Ferne, machst dein Glück und dann nichts war's. Sie entscheidet sich wieder zurückzukehren. Und zuerst sagen beide vor ihrer Schwiegertür, wir bleiben beide, du bist jetzt unsere Familie. Aber sie sagt zu ihnen, hey komm, das macht doch keinen Sinn. Was wollt ihr in dem Land Israel? Ist euch eigentlich klar, dass ihr dort keine Zukunft habt? Ihr seid Moabiterinnen. Nur so ein kleiner Hinweis, in 5. Mose 23, Vers 4, da steht, ganz interessantes Ding, da steht zum Beispiel drin, jemand, das steht wirklich so drin, wer der zerquetschte Hoden hat, also jemand, der ein Eunuch ist, darf nicht in das Volk Gottes aufgenommen werden. Da steht auch drin, keiner, der von Ammon ist und kein Moabiter darf Mitglied der Gemeinde Gottes werden. Ja, was soll sie denn erwarten als Moabiterin in einem Land, wo das Gesetz schon sagt, die Tür ist zu, da kommst du nicht rein. Naomi wusste das und sie sagt zu ihr, lass es. Und dann sagt sie dieses Erstaunliche zu ihrer Schwiegermutter, Kapitel 1, Vers 16. Aber Ruth erwiderte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen oder ohne dich umzukehren. Nein, wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk. Und jetzt kommt's. Dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Und da will ich begraben sein. Der Herr mache mit mir, was er will. Nur der Tod soll mich von dir scheiden. Klingt ja fast wie eine Heirat, ne? Ist es auch ungefähr, denn hatte sie Aussicht, nochmal heiraten zu können? Naomi selbst sagt ja, ich bin so alt, ich kann dir keinen Sohn mehr gebären. Von wem auch? Wie soll das funktionieren? Naomi war die, die gut nachdachte, sehr logische Argumente brachte und gleichzeitig auch so verbittert war, denn der Herr hat mir all dieses Unheil zugefügt, sagt sie ein paar Verse weiter. Und da ist diese Ruth. Sie denkt nicht mit dem Kopf, sie denkt mit dem Herzen. Und sie sagt, hör auf, mich zu belatschern. Ich werde nicht darauf hören. Ich werde nicht von deiner Seite weichen. Ich werde diesen Bund, der zwischen uns nicht brechen. Ich werde mit dir gehen und dein Volk wird mein Volk sein und dein Gott wird mein Gott sein. Selbst wenn er sagt, dass ich da nicht reinkommen darf. Ich werde trotzdem mich an ihn hängen. Und es erinnert mich an die Tsunamiterin im Neuen Testament, die zu Jesus kam und darum gebeten hat, dass er ihren Sohn heilt. Und er sagt, was haben wir mit euch zu schaffen? Gibt ihr eine grobe Antwort. Das Einzige, was dabei passiert, ein noch größerer Glauben kommt zum Ausdruck und sagt, aber die Hündlein, die ernähren sich doch von den Brocken, die zu Boden fallen. Sie glaubte daran, dass Gott größer ist als das, was sie bisher gesehen hat und was ihr gesagt worden ist. Und sie hatte erhalten, worum sie gebeten hat. Ihr Sohn wurde heil. Ruth macht ein Bekenntnis. Sie sagt klipp und klar, das ist mein Volk und das ist mein Gott. Und daran halte ich fest. Wie sieht es mit uns aus? Stehen wir so klar zu unserem Gott, zu unserem Bundesgott Jahwe, zu unserem Herrn Jesus Christus, sagen, das ist mein Gott. Und was immer es mich kostet, ich lasse davon nicht los. Können wir dazu ganz Ja sagen? Ist das unsere Grundlage in unserem Leben? Ich frage mich das manchmal. Haben wir diesen Akt der Hingabe, denn nichts anderes ist es, so vollzogen? Vielleicht ist heute dieser Moment, wo wir nochmal ganz klar für uns kriegen, wie wir zu Jesus Christus stehen. Er, und das ist ja kein Geheimnis, hat alles gegeben. Er hat nicht einfach nur, ist nicht vorbeigekommen, hat ein paar Predigten abgeliefert und ein paar Tipps gegeben und sagt so, und jetzt guckt mal, dass er das geregelt kriegt, sondern er kam und gab sein Leben, alles. Und es ist ein Angebot. Und wir entscheiden, wie wir darauf reagieren. Ruth hat ja noch nicht mal ein Angebot bekommen. Und sie hat sich trotzdem auf diesen Bundesgott Jahwe geworfen und sagt, das ist mein Gott. Weil ich glaube, dass da weit mehr ist als das, was ich sehen kann. Manchmal reicht unser Glaube vielleicht nur bis zu unserer Nasenspitze. Zu dem, was wir sehen. Zu dem, was wir erleben, was wir empfangen. Aber wenn das unser einziger Glaube ist, dann werden wir auch nicht sehr weit kommen. Ruth ist ein Beispiel, ein Vorbild, wie weit Glaube reichen kann. Ein zweites finde ich faszinierend, denn noch hat sich nichts getan. Sie kommen in Israel an, sie hat sich durchgesetzt, ganz offensichtlich, hartnäckige Frau. Und da sind sie ohne Mittel, mittellos. Eine Witwe und eine Waise. Jeder, der Bibel liest, weiß, das ist so gesagt, Hilflosigkeit im Quadrat. Ne? Du hast niemand, der sich für dich einsetzt, du hast keine Familie, du hast niemand. Niemand. Ich weiß nicht, ob du schon mal in so einer Situation warst, wo du sagst, ich habe niemand. Niemand kümmert sich um mich. Aber Ruth, mit ihrem Glauben, wusste schon, was später in einem Psalm zum Ausdruck kam. Gott ist der Beschützer von Witwen und Waisen. Er kümmert sich um sie. Das ist nicht nur sein Hobby, das ist seine Berufung. Das ist ein Gott, der für die Schutzlosen da ist. Ruth spürte das, Gott wusste das. Aber sie hat nicht nur sich hingesetzt und halt so ein bisschen vor sich hingeglaubt, sondern sie hat auch etwas getan. In Kapitel 2, Vers 2, da sehen wir, dass es dann heißt, als die Moabiterin Ruth zu Naomi sagte, ich will doch aufs Feld gehen und Ehren lesen hinter einem her bei irgendjemand, der es mir erlauben wird, erwiderte diese ihr, geh nur, meine Tochter, was soll sie auch sagen. So ging sie denn hin und las auf dem Felde hinter den Schnittern her auf und jetzt hört zu, und der Zufall wollte es, dass es das Grundstück des Boas ist. Ja, im ersten Moment wirkt es wie ein Zufall. Wenn wir genauer hinschauen, entdecken wir, dass Gottes Hand im Spiel ist. Wisst ihr, die Ruth war nicht nur eine, die sich hingestellt hat, Gott, ich glaube an dich und jetzt tu was. Sondern sie war auch eine, die losgegangen ist. Und sagt, ich kann zumindest den ersten Schritt tun. Ich kann zumindest versuchen, einen Platz zu finden, wo ich für uns etwas zur Nahrung finden kann. Und sie ist losgezogen. Sie hatte keine Ahnung, wohin. Sie ist einfach mal losgezogen. Und ich hoffe, dass ich nicht nur irgendwie ein paar Schläge kriege und Beschimpfungen kriege. Immerhin, sie war eine Moabiterin. Bitte vergesst das nicht. Was hat die da zu suchen? Fremdling, hau ab. Wir brauchen dich nicht. Was glaubt ihr, was sie zu hören gekriegt hat? Das wird nicht alles beschrieben, aber ich bin mir fast sicher, dass das nicht das erste Feld war, wo sie hinging, sondern auch Abweisung erlebt hat. Sie hat dran festgehalten. Sie ging weiter, Schritt um Schritt. Und dann wollte es der Zufall, dass sie auf das Feld des Boas kam. Ihr Lieben, wir müssen lernen, dass das Leben im Glauben immer zweierlei bedeutet. Ein klares Bekenntnis zu unserem Gott und das Empfangen und Nehmen der Verheißung Gottes, aber dass wir auch damit gehen. Ein gutes anderes Beispiel ist die Landnahme Kanaans. Hat Gott nicht schon Abraham dieses Land versprochen und dann stehen sie da an dem Jordan, kurz davor reinzugehen und Gott sagt, ich gebe euch dieses Land, holt's euch. Mein Geschenk an euch, schaut mal. Und jetzt geht rein und holt's euch. Aber Herr, da sind ja noch Bewohner drin. Ich werde sie für euch vertreiben und jetzt geht. Ja, aber wenn wir gehen, dann treffen wir auf die. Sagen, ja, ich werde das nicht für euch erledigen, sondern ich werde es mit euch erledigen. Und das ist ein Geheimnis in der Jüngerschaft. Wir glauben, mit einem Gebet ist es getan. Nein, lasst uns gehen, die Schritte tun, die Gott uns zeigt. Und oft bekommen wir nur immer den ersten Schritt zu sehen. Aber lasst uns ihn tun. Und dann entdecken wir, dass Gott mit uns ist und uns hilft, diesen Weg zu gehen. Ruth ist gegangen und sie hat den Segen empfangen. Ein letzter Vers. Und dafür habe ich euch sogar was mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das ist die kleinste Variante davon. Die gibt es auch größer. Kann jemand erkennen? Die Hausfrauen erkennen es auch auf 70 Meter Entfernung. Ne? Eine Zwiebel. Ich muss euch eine lustige Geschichte erzählen. Vor Jahren im Alpha-Kurs. Alpha-Kurse kennt ihr? Da gab es in einem Abend, dann sagt, ich weiß nicht, gegenüber, was weiß ich, worum es ging. Auf jeden Fall, eine Teilnehmerin sagt, ja, das ist wie das Gleichnis von der Zwiebel, das steht in der Bibel. Und ich dachte, ich wüsste mich gut bewandert in der Bibel. Ich sage, ein Gleichnis mit Zwiebel kenne ich nicht. Doch, da gibt es ein Gleichnis mit der Zwiebel. Und hat so irgendwas erzählt oder irgendwas. Ich sage, okay, das checke ich und dann nächste Woche sprechen wir drüber. Ich habe das gecheckt. Es gibt exakt eine Stelle, wo die Zwiebel erwähnt wird. Ich weiß nicht, kennt jemand die Stelle, wo die Zwiebel erwähnt wird? Nur, nebenbei nur bemerkt, meiner Meinung nach, ein Leben ohne Zwiebel ist möglich, aber kaum vorstellbar. Ich liebe Zwiebeln, auch Knoblauch, vielleicht nicht samstagabends, wenn man sonntags predigt. Es gibt exakt eine Stelle und da ist beschrieben, wie die Israeliten mal wieder rummeckern und sagen, warum gehen wir nicht zurück? Nach Ägypten, da gibt es Zwiebeln und Knoblauch und all diese Dinge. Ne? Also ein Zeichen für Ägypten. Und trotzdem lecker. Aber, wisst ihr, diese Zwiebel, die macht auch deutlich, wie Gottes Handeln funktioniert. Und dieses Zwiebelhandeln Gottes kann man kaum besser sehen als bei der Geschichte von Ruth. Bei ihrem Glauben, der nicht nur ihr Leben und das von Naomi gerettet hat. Überlegt euch doch mal eine Naomi mit diesem frustrierten, meckrigen, bitteren Herzen, wie die da in Bethlehem. Glaubst du, die wäre da auf das Feld gegangen? Die wäre da so langsam verhungert und hat die ganze Welt für schuldig erklärt? Wie gut, dass die Ruth dabei war. Die hat es angepackt. Die hat es gewagt. Und das heißt doch in Ruth 4, Vers 4. Auf einmal am Ende dieser ganzen Geschichte, als das Ding gut ausging, na, wir wissen ja die tolle Liebesgeschichte mit Boas und Ruth. Und Boas ist immerhin ein Mann, der regelt die Sache dann bis zum Ende des Tages, hat er auch gemacht, ne, treuer Geselle, den kannst du heiraten. Und am Ende ist auch die Naomi wieder versöhnt und sagt in Ruth 4, Vers 14, nein, stimmt nicht. Die Frauen sagen es zu ihr, aber sie ist auch versöhnt und happy. Gepriesen sei der Herr, der es dir heute an einem Erlöser nicht hat fehlen lassen. Möge sein Name in Israel gefeiert werden und möge er ein Trost für dein Herz sein und ein Versorger im Alter. Denn deine Schwiegertochter, die dich lieb hat, ist seine Mutter. Sie ist nicht mehr wert, ist sie dir nicht mehr wert als 7 andere Söhne. Die Geschichte geht gut aus, ein echter Hollywood-Schinken, wenn du so möchtest. Ne? Am Ende heiratet sie glücklich und die Ruth ist versorgt, Naomi ist versorgt im Alter. Aber das ist nur die eine Schale dieser Zwiebel. Denn wir, die wir die Bibel kennen, wissen, dass Ruth eine Vorfahrin von wem war? Jesus und zunächst erstmal von einem David, der später König wurde, der größte König. Das ist die zweite Ebene, die zweite Schale der Zwiebel. Das, was eine Ruth nicht sehen konnte, eine Naomi, niemand, der da Teil dieser Geschichte war. Gott hat größere Pläne. Und weil eine Ruth gehorsam war, weil eine Ruth sich zu diesem Gott bekannt hat, war Gott in der Lage, sie zu gebrauchen, um Größeres in die Wege zu leiten. Und ihr habt es schon rausgehört, es gibt noch eine weitere Ebene dieser Zwiebel. Am Ende ist sie Vorfahrin von Jesus, dem wahren König. Lest es nach in Matthäus 1, Vers 1. Da steht ein Name, nämlich Ruth. Ein kleines moabitisches Mädchen, das eigentlich keinerlei Perspektive hat. Das eigentlich gar nicht in die Gemeinde Gottes aufgenommen werden darf. Und am Ende ist sie eine Vorfahrin unseres Herrn Jesus. Das ist, was Glaube auslösen kann. Glaubst du, dass Gott dich so gebrauchen kann? Oder denkst du, Mensch, ich bin nicht so ein Prediger, aber Gott kann mich nicht so gebrauchen, ich habe diese Gaben nicht. Glaubst du, Ruth hatte diese Gaben? Glaubst du, Ruth hatte diese Möglichkeiten? Wer war sie schon? Welche Verheißung hatte sie schon? Sie hatte nur eines, ein glaubendes Herz. Sie vertraute diesem Gott, der scheinbar sie ausschloss. Aber sie vertraute diesem großen Herzen Gottes, wo klar war, da ist Raum. Übrigens, das mit den Eunuchen, das hat Gott selbst im Alten Testament noch geregelt. Auch da wird klar, dass Gott zwar sagt, das ist das Grundsätzliche, aber wenn einer kommt, werde ich ihn nicht davonstoßen. Das ist das Herz Gottes. Und schon im Jesaja, im Kapitel 54 und 55, da steht drin, dass die Eunuchen, dass die, die verschnitten sind, wie es im Neuen Testament, dass sie aufgenommen werden können. Ich habe immer so gedacht, als dieser Kämmerer in Apostelgeschichte 8 ist es, glaube ich, der hat ja die Schriftrolle des Jesaja gelesen, hat nichts verstanden, dann kam der Philippus, hat es ihm erklärt und er liest das von 53, ne? Lässt sich taufen, alles ist gut, Philippus ist weg, er liest weiter und liest zwei Kapitel später, lest es mal nach, da liest er drin, dass egal, ob du verschnitten bist oder nicht, Gott dich aufnehmen wird. Was für eine Verheißung für diesen Mann. Das ist unser Gott. Sein Herz ist so groß, das können wir gar nicht vorstellen. Wollen wir darin Glauben investieren? Wollen wir uns einfach darauf verlassen, dass Gott einfach mehr für uns hat, als wir uns vorstellen können? Wir denken meistens nur in unseren kleinen, einfachen Kontext. Wir können uns einfach nicht vorstellen, dass Gott uns so gebrauchen kann. Aber wenn wir anfangen, uns trauen, sagen, hier bin ich Herr, du bist mein Gott, dein Volk ist mein Volk, ich gehe wo immerhin du mich schickst, ich werde es tun. Dann ist die Grundlage dafür geschaffen, dass Gott Großes tun kann. Die Frage ist, glauben wir es wirklich? Wollen wir es glauben? Das Zweite ist, sind wir bereit, Schritte zu gehen? Entscheidungen zu treffen und klar zu bekommen, wie wir zu unserem Gott stehen. Ich glaube, dass Gott uns heute Morgen neu auffordern möchte, uns so zu ihm zu bekennen. Wir haben es schon die Gelegenheit gehabt. Ich weiß, die Kerstin überlegt gerade, wie wir das heute jetzt nochmal zusammenfassen können. Aber es ist die Gelegenheit, uns nochmal zu unserem Gott zu bekennen, das klar zu kriegen. Und wirklich dieses Vertrauen zu haben, dass mit dem kleinen bisschen, was ich habe, wahrscheinlich denkst du das so, wer bin ich schon? Wie kann Gott mich gebrauchen? Mensch, Prediger, wenn du wüsstest, wie das in meiner Familie aussieht, an meinem Arbeitsplatz, dass ich mich gar nicht richtig bewegen kann und dies und das und jenes. Ja, ja, ja. Aber wenn du hier und heute sagst, du bist mein Gott und wo immer du hingehst, ich gehe mit. Und ganz nebenbei, dringe nicht mehr länger in mich, ich bleib dran, ich lass nicht los. Hat schon mal jemand gesagt, ich lass nicht los, es sei denn, du segnest mich. Ich lass nicht los, ich bleib an dir dran. Was Gott tun kann, in deinem Leben und mit deinem Leben. Oft bitten wir Gott, diesen großen Plan zu enthüllen. Nach dem Motto, wenn wir deine ganzen Pläne können, dann können wir überlegen, ob wir mitmachen oder nicht. Aber wisst ihr, so wie ich Gott kennengelernt habe, zeigt uns immer nur den nächsten Schritt. Es ist nicht unsere Aufgabe, all das zu wissen. Es ist unsere Aufgabe zu wissen, was willst du von mir, Herr, jetzt? Und diesen Schritt dann auch zu gehen. Und ich bin ziemlich überzeugt, dass viele von uns schon längst wissen, was der nächste Schritt ist. Aber wir werden ihn nur gehen können, wenn wir ein tiefes Vertrauen in unseren Gott haben. Wir wissen, was seine Pläne sind, sie sind gut. Und ich kann dir versprechen, du wirst es vielleicht in diesem Leben nicht erfahren, was Gott daraus alles machen wird. Aber wir werden einen Zeitpunkt haben, dort im Himmel, da kann es sein, dass jemand auf dich zukommt und sagt, erinnerst du dich noch? damals an dem Tag, da hast du mir das und das gesagt und dann ist das und das und jenes und dies passiert. Und ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe was gesagt. Und auf einmal entdeckten wir, was Gott mit der Saat gemacht hat, die wir ausgestreut haben, nur weil wir gehorsam waren, nur weil wir den Weg gegangen sind. Lasst uns im Glauben vorangehen. Lasst uns bekennen, dass wir einen Gott haben, der größer ist als das, was wir sehen. Du siehst nur die äußere Schale und denkst, trocken, nicht lecker. Aber es gibt mehr Schalen dahinter. Es gibt vieles, was Gott mit diesem kleinen Anfang tun kann, wenn wir ihm denn vertrauen. Wir werden entdecken, dass vieles daraus geschehen kann. Wir müssen nicht alles wissen. Wir müssen nur gehorsam sein. Amen. Amen.